Ich Muttertag. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Jetzt waren schon so viele Gratulanten hier vorne und Mütter und wir haben so viele Geschichten und gute Gedanken zum Muttertag gehört. Und nein, ich predige heute nicht über den Muttertag. Vielen Dank. Die Bibel gibt auch nicht allzu viel dazu her. Aber ich wollte trotzdem gerne mit diesem Bild starten. Ich dachte jetzt so, die fünf Prinzipien für einen stressfreien Muttertag, das wäre jetzt auch vielleicht genau das Richtige für manche von uns. Aber ich habe was anderes für euch. Was habt ihr für Erwartungen an solchen Tagen? Was haben wir für Erwartungen an solchen Tagen wie Muttertag? Was haben die Mütter für Erwartungen? Ist das ein Tag, wo sie endlich mal ein bisschen ausruhen können, wo sie weniger zu tun haben? In den meisten Fällen endet es, glaube ich, so, wenn man dann mit der Familie irgendwie feiert, bleibt es doch wieder an den Müttern hängen. Was sind unsere Erwartungen als Kinder, als Söhne und Töchter? Einmal der Mutter einen schönen Tag zu bescheren, einmal zu sagen, wofür wir dankbar sind. Oft ist es doch so an solchen Tagen, es gibt so einen Tag im Jahr, da macht man sich das mal ganz bewusst. Da macht man sich ganz bewusst, was es eigentlich bedeutet, zum Beispiel beim Muttertag, was bedeutet es, Mutter zu sein, was geht damit alles einher? Was haben wir an unseren Müttern? Was leisten die alles? An diesem einen Tag, der ist dazu da, sich das einmal richtig bewusst zu machen, das der Mutter vielleicht zu sagen, es wertzuschätzen. Und danach geht das Leben dann eben weiter und wird relativ schnell wieder zur Selbstverständlichkeit, glaube ich. Und ich habe jetzt eine Frage an euch heute Morgen. Warum seid ihr heute Morgen hierher gekommen, in den Gottesdienst, in diese Gemeinde? Wegen der schönen Musik oder weil ihr was aus Gottes Wort hören könnt. Da dachtet ihr, der Markus predigt heute wieder, sieht immer so schön aus da vorne. Was hat euch heute bewegt, hierher zu kommen? Mal ganz ehrlich, es ist keine rhetorische Frage jetzt, ich will ein paar Antworten von euch. Das ist auch keine Fangfrage oder sowas, gibt kein richtig oder falsch. Also ich will mal was hören. Bitte? Gewohnheit, okay, sehr ehrliche Antwort. Den Segen, den wir empfangen werden. Um Jesus zu ehren, ja, Peter? Okay, man sieht Geschwister, man hört vom Wort Gottes. Ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Mhm. Schön. Ja, natürlich. Ja. So ist es auch. Das sind alles super gute Antworten und auch so Antworten wie Gewohnheit. Das ist ja so, dass es uns manchmal so geht. Und ich werde nicht auf diese ganzen Dinge eingehen, die ihr jetzt gesagt habt, aber ich glaube, was uns allen irgendwie wichtig ist oder warum wir alle mal ursprünglich hergekommen sind, ist es ja, Gott in irgendeiner Form zu begegnen. Hoffe ich mal, das unterstelle ich jetzt mal den meisten von euch. Das ist eigentlich das, was wir von einem Gottesdienst erwarten, in irgendeiner Form, wie auch immer das jetzt sein mag und mit welchem Elan, mit welcher Freude dabei, mit welcher Motivation. Wir sind irgendwie hier, um Gott zu begegnen. Und ich möchte euch jetzt den Predigttext einmal vorlesen, steht in Markus 5. In dem Text steckt so unheimlich viel drin, was damit zu tun hat, Gott zu begegnen, in den verschiedensten Aspekten, sagen wir es so. Markus 5, Verse 21 bis 36. Ihr kennt sicherlich die Geschichte. Ich lese mal den Großteil davon. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus, und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach: Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm, und es folgte ihm eine große Menge nach, und sie bedrängten ihn. Jetzt startet eine neue Geschichte in dieser Geschichte. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und zugleich vertrocknete der Quell ihres Blutes, und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm: Du sprichst, wie das Volk dich drängt, und sprichst, du spürst, wie das Volk dich drängt, und sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Ich lese erstmal bis hierher. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch die Geschichte. Und es ist eine Geschichte über ein Heilungswunder, es ist eine Geschichte über Glauben. Aber ich glaube, uns ist manchmal vielleicht bei dieser Geschichte gar nicht klar, was das für die Frau alles bedeutet hat, mit welchem Leiden sie zu Jesus gekommen ist. In der damaligen Zeit, in dieser jüdischen Gesellschaft, war es so, wenn diese Frau unter Blutfluss litt und das die ganzen Jahre permanent gehabt hat, dann war das nicht nur ihr körperliches Leiden, das war ein Aspekt davon. Ein zweiter Aspekt war, dass sie ihr ganzes Geld aufgewendet hatte, um diese ganzen Ärzte zu bezahlen, und es hat immer noch nichts genützt. Und was wahrscheinlich noch viel schlimmer war, diese Frau war aus der Gesellschaft vollkommen ausgeschlossen, weil sie alles, was sie angefasst hätte, wäre unrein geworden. Sie konnte keinen Umgang eigentlich mit anderen Menschen haben, ohne dass sie auch für eine bestimmte Zeit unrein gewesen wären. Sie konnte keinen Umgang eigentlich im Dorf in ihrer Gesellschaft haben. Und noch einen obendrauf, sie konnte nicht in den Gottesdienst. Es war ihr eigentlich unmöglich, in den Gottesdienst zu gehen, als unreine Frau eine Synagoge zu betreten oder irgendwelchen anderen Menschen zu begegnen. Bei uns muss es gar nicht erst so schlimm kommen. Und ich glaube, so ein Ausgestoßensein aus der Gesellschaft haben wahrscheinlich die wenigsten von uns erlebt. Aber das ist die Situation, in der die Frau hier steckt. Und für die Frau muss es ein riesengroßes Risiko und Wagnis gewesen sein, da hinzugehen unter diese Menschenmenge, wo sie wahrscheinlich alle möglichen Leute berührt hat. Und wenn die gewusst hätten, das ist hier eine unreine Frau, ich weiß nicht, was mit der Frau passiert wäre. Und dann noch Jesus zu berühren, auf den gerade alle schauen, ja, der große Anführer, der, ja, wenn sie damals wahrscheinlich schon wusste, der von der Wunderheilungskräfte besitzt, wenn sie den jetzt anfasst und der unrein wird, ja, was geschieht, was macht das Volk mit ihr? In dieser Situation steckt die Frau, und sie hat dennoch diesen Mut, zu Jesus zu gehen, ihm zu begegnen. Oder vielleicht auch gerade deshalb, weil sie weiß, es ist das Einzige, was ihr helfen kann. Damit möchte ich uns ein bisschen herausfordern, mit dem Mut zum Glauben. Oder ich habe drunter geschrieben: Fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist das, was die Frau hier eigentlich tut. Und das, was sie rettet, ist eben keine medizinische Maßnahme, sondern ihr Glaube. Und ich glaube, dass sie Jesus berührt, allein die Tatsache, ist nicht das, was sie geheilt hat. Es ist nicht so, dass jeder, der jetzt Jesus berührt, also von dieser heiligen Kraft einfach gesund wird. Ja, andere Menschen, die um ihn rum waren, die ihn berührt haben in dem Gedränge, haben das nicht gespürt. Und auch Jesus hat sich nur umgewendet bei dieser Frau, als sie ihn berührt hat. Es war nicht einfach diese heilige Kraft, die passiv aus Jesus irgendwie rausströmt, sondern es war ihr Glaube, der ihr geholfen hat. Und ich frage mich das ziemlich oft. Haben wir den Mut zum Glauben? Haben wir wirklich Mut, auf den Glauben zu setzen, dieses Risiko einzugehen, was die Frau eingegangen ist? Ja, ich meine, im Gebet sind wir meistens ziemlich gut, weil uns es nicht viel kostet. Wir müssen nur bitten, ja, wir müssen nur mit Gott reden. Und oft erfahren wir auch, dass Gott uns im Gebet etwas Gutes tut, dass Gott Gebete erhört. Aber wenn es darauf ankommt, wirklich auf den Glauben zu setzen, wirklich zu sagen, ich gehe jetzt ein hohes Risiko ein, aber ich bin im festen Vertrauen, dass Gott mir helfen wird. Dass Gott da ist, dass Gott mich da auch durchführt, weil ich habe ganz klar gesehen, es ist der Weg, den ich gehen soll. Ich glaube, diesen Mut beweist hier die Frau, weil sie setzt alles aufs Spiel, ja, indem sie diesen Mut hat, unter die Menschen zu gehen und Jesus zu berühren, in dieser Situation. Die Tatsache, dass sie vorher dieses ganze medizinische, diese ganzen Abhandlungen durchlaufen hat, man kann das jetzt irgendwie von zwei Seiten sehen. Man kann jetzt sagen, okay, sie hat erstmal alles andere probiert, was ihr selber eingefallen ist, bevor dann so das Gebet oder vielleicht das zu Gott kommen so die letzte Lösung war. Und ich glaube, so geht es mir oft. Also man macht erstmal und dann merkt man, ich komme selber nicht weiter. Naja gut, ich könnte ja vielleicht auch nochmal beten. Ich war jetzt am Wochenende unterwegs mit dem Oldtimer unten im Süden. Und auf dem Rückweg, beziehungsweise kurz vor dem Rückweg, dort im Süden, wollte das Auto nicht mehr mitmachen. Und ich wusste nicht genau, was es war. Ich wusste nur, das Auto kriegt irgendwie nicht genug Sprit oder saugt irgendwo Falschluft. Und das ist so ein ganz früher Einspritzer, schon mit so einer ganz frühen Einspritzpumpe, wo alle möglichen Ventile und sonst was dran sind. Also es kann wirklich alles Mögliche sein. Und dann überlegt man sich so, was kann ich machen? Und ich als guter Christ habe natürlich erstmal gebetet. Also wir waren da auch, wir sind so liegen geblieben in Heidelberg, mitten in der Stadt, wo es dann voll ist. Und dann musst du von da wieder weg. Ja, und wir haben erstmal gebetet. Und das war so unser erster Punkt. Aber dann nimmt man sich so, dann überlegt man sich, was kann ich jetzt alles machen? Und ich hatte so ein riesen Reparaturhandbuch noch von früher, von meiner Zeit bei Mercedes. Das ist so ein Riesending. Ich hätte es gerne mitgebracht, aber ich habe es vorher nicht gewusst, dass ich das als Veranschaulichung gebrauchen könnte. Und dann arbeitet man so alles durch, das was am wahrscheinlichsten ist, bis zu den Sachen, die man eigentlich gar nicht für die Ursache hält, aber man arbeitet sie halt trotzdem irgendwie ab, weil es ein bisschen Hoffnung gibt. Und manchmal kommt man erst am Ende zum Gebet. Ich erinnere mich daran, dass ich mal ein Auto reparieren musste in der Bibelschule und unser Bauleiter Phil an der Schule, der da für uns verantwortlich ist, die da praktisch arbeiten, dem habe ich irgendwann mein Leid geklagt, weil irgendein Kupplungsteil, glaube ich, nicht so rein wollte, wie es soll. Das Alte ist rausgekommen, das Neue wollte nicht rein. Und ich habe gesagt, was kann ich noch machen? Gibt es irgendeinen Trick? Ich komme da irgendwie nicht weiter. Da meinte Phil, ja, hast du schon gebetet? Und ich, ja, jetzt nicht konkret dafür. Und dann, das fand ich richtig cool von Phil, da hat er gemeint, ja, wie soll es denn dann funktionieren? Ist ja auch kein Wunder. Und Phil ist in Afrika groß geworden, der hat immer so seine afrikanischen Methoden auch. Da haben wir uns kurz hingesetzt, gebetet und dann kam der so mit Brecheisen und ein bisschen Gewalt und zack war das Ding drin. Da hat er gemeint, siehst du, weil wir gebetet haben. Und dann ist er einfach weggegangen. Situationen sind mir öfter mit ihm passiert und das stimmt auch. Und diese Frau setzt, glaube ich, nicht nur ihre letzte Hoffnung auf Christus, dass man sagt am Ende, ja gut, jetzt habe ich alles gemacht, was ich machen kann, jetzt gehe ich halt nochmal hin und bete, sondern diese Frau weiß sicher, das ist die Lösung. Ich bin überzeugt davon, dass sie genau wusste, dass Jesus sie heilen kann. Sie sagt auch hier, wenn ich doch nur den Saum seines Gewandes anfassen könnte, wenn ich doch nur zu ihm durchkommen könnte, dann würde er mich heilen. Davon geht sie fest aus, ja, weil sie das über Jesus weiß. Und es ist nicht nur eine letzte Lösung, sonst würde sie auch dieses Risiko nicht eingehen. Die Frau hat einen langen Leidensweg hinter sich, ist finanziell am Ende von der Gesellschaft ausgestoßen. Das haben wir aus dem Text alles rausgelesen. Wenn ihr das nachlesen möchtet, in 3. Mose 15, Vers 19, da gibt's, steht viel über das Gesetz dieser Unreinheit, was es für die Frau bedeutet hat zu der damaligen Zeit. Ich hätte euch das gern vorgelesen, aber das schon später ist, schreibt euch die Bibelstelle auf, wenn ihr das wissen möchtet. Aber das zeigt nochmal diese ganze Situation von der Frau auf und ihre Tat erfordert großen Mut. Ihre Tat erfordert Glaubensmut. Für mich stellt sich die Frage, trauen wir unserem Gott etwas zu? Das ist eine Frage, die möchte ich gerne heute an euch alle stellen, weil es uns, glaube ich, sehr leicht fällt, zu Gott zu beten, wenn wir dafür nichts aufs Spiel setzen müssen. Wenn wir uns aber zwischen zwei Wegen entscheiden müssen, zwischen ich setze alles drauf, dass Gott mir hilft, oder ich gehe irgendwie den sicheren Weg, wo ich kein Risiko eingehen muss, vielleicht aber muss ich dann weiter mit meinem Leid leben. Trauen wir unserem Gott das zu? Rechnen wir damit, dass er wirklich etwas macht? Rechnen wir damit, wenn wir mit ihm gehen, dass er uns wirklich begleitet und dadurch trägt? Ich habe dieses Bild schon einmal gezeigt und die Geschichte dazu auch schon mal hier erzählt. Vielleicht, wenn ich Glück habe, haben es ein paar von euch wieder vergessen. Aber die Geschichte passt einfach so gut dazu, dass ich die nochmal kurz erzählen möchte. Das ist eine wahre Geschichte von einem Hochseilartisten, der irgendwann mal vor vielen Jahren zwischen zwei Wolkenkratzern ein Seil gespannt hat und da hin und her balanciert ist. Ohne zusätzliche Sicherung, ohne alles da in dieser Höhe. Und um dem noch einen draufzusetzen, hat er irgendwann unten die versammelte Menge gefragt, wer von euch ist bereit, sich bei mir mit auf diese Stange draufzusetzen, wenn ich da oben drüber laufe, wenn ich da hin und her laufe. Und da hat sich natürlich keiner gemeldet, bis auf einen kleinen Jungen. Der hat gesagt, ja, ich mach das. Und keine Ahnung, wieso den damals niemand aufgehalten hat, aber der Junge ist tatsächlich mit hoch, hat sich auf diese Stange gesetzt und der Mann ist mit ihm darüber balanciert. Und am Ende wurde der Junge von allen möglichen Reportern gefragt, sag mal, warum hast du das denn gemacht? Hast du keine Angst oder was? Dann meinte er, nö, das ist doch mein Papa, der Mann da. Der lässt mich doch nicht fallen. Das hat dieser Junge gesagt. Und das finde ich so bezeichnend für unsere Beziehung auch zu Gott. Und ich meine, das ist nur ein Mensch, der hätte trotzdem runterfallen können. Ja? Der hätte das Vertrauen in seinen Sohn enttäuschen können. Und wir haben einen Gott, der noch viel größer ist, dem kein Missgeschick passiert. Und wir trauen ihm das trotzdem oft nicht zu, glaube ich. Traue deinem Gott etwas zu, rechne damit, dass er handelt. Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig wird aus dieser Geschichte, ist die Reaktion von Jesus. Die Frau wird nicht nur geheilt und dann ist von ihrem Leiden ist sie erlöst. Ja, das war ihr ursprüngliches Anliegen. Sie könnte jetzt nach Hause gehen und ohne dieses Leid weiterleben. Aber Jesus ist es wichtig, dieser Frau zu begegnen. Ja? Er spürt, dass sich jemand ihm zugewendet hat und er dreht sich zu dieser Person hin und möchte mit dieser Person sprechen. Er möchte ihr gut zureden und er möchte ihr begegnen. Ein sehr schöner Vers dazu, den möchte ich kurz lesen aus Zephania 3, Vers 17. Da steht was ganz Wertvolles über Gott. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken. Zum einen steht hier, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr er sich über uns freut, wenn wir uns ihm zuwenden. So wie er sich mit Sicherheit über diese Frau ungeheuerlich gefreut hat. Aber hier steht auch, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Das heißt, dass er dir begegnen möchte. Er ist nicht irgendwo fernab und schenkt uns Heilung durch irgendwelche Boten, was er tun könnte, sondern Gott ist wirklich in unserer Mitte, er möchte uns begegnen. Und ich glaube auch, dass Christus deswegen auf die Erde gekommen ist als Mensch. Das war natürlich was, um für uns zu sterben, um für unsere Sünden zu bezahlen, aber er hat die Zeit auf der Erde genutzt, um Menschen zu begegnen, unter anderem dieser Frau. Und was ich auch sehr eindrücklich finde in dieser Geschichte, ist, dass Jesus spürt, dass eine Kraft von ihm ausgeht. Ja, in dieser Begegnung. Also Jesus merkt sofort, und das ist ja auch dieses Unverständnis, was die Jünger ihm entgegenbringen, Jesus merkt sofort, dass da eine besondere Berührung stattgefunden hat. Die Jünger sagen, sag mal, Jesus, hier sind wahrscheinlich hunderte von Menschen um dich herum, die alle gegen dich drängeln. Und jetzt fragst du, wer hat dich berührt? Was soll diese Frage? Aber Jesus hat gemerkt, es hat sich jemand ihm zugewendet. Geht nicht nur um die körperliche Berührung. Und er merkt, dass eine Kraft von ihm ausgeht während dieser Heilung. Das heißt, Gott kostet es Kraft. Also Gott wendet eine Kraft auf, um mir zu begegnen. Gott wendet eine Kraft auf, um mir zu helfen. Und ich finde es so schön, das zu lesen, weil Gott braucht diese Kraft, aber wir sind es ihm wert. Ich bin es ihm wert, dass er sich mir zuwendet. Gott möchte uns begegnen. Der Punkt kommt gleich. Das ist eine Geschichte, die ich mal erlebt habe, die mir irgendwie hängen geblieben ist. Das ist ein Familienunternehmen, was ihr da seht. Also die Familie von einer Firma, die Familie Zildjian. Die stellt so Becken her für Schlagzeuge. Also wenn das Schlagzeug aufgebaut ist, kennt ihr hier diese Scheiben, die der Mann da in der Hand hat. Und das ist eine ziemlich große Firma, es ist das älteste Familienunternehmen in den ganzen Vereinigten Staaten von Amerika und es ist seit 1623, seit der Gründung, auch immer ein Familienunternehmen gewesen. Und sie nennen sich auch immer so, die, in ihrer Firma die Familie, ja? Also so bezeichnen sie auch ihre Firma. Und irgendwann früher, als ich als Musiker noch ein bisschen aktiver war und mehr unterwegs war, hatte ich irgendwann die Möglichkeit, so eine Art Vertrag mit denen zu kriegen, dass die mir kostenlos Material geben und ich diese Instrumente von ihnen kriege, die ziemlich teuer sind, da war ich sehr dankbar dafür. Und im Gegenzug, überall, wo ich unterwegs bin, darf ich eben nur diese Sachen spielen und soll diese Sachen irgendwie bekannt machen. Damals habe ich viele Workshops gemacht und so und dann hat man sich im Gegenzug dazu verpflichtet. Und worauf ich hinaus will, war meine erste Begegnung mit denen, als sie mir das angeboten hatten und als ich das erste Treffen mit denen haben sollte in Amerika, bin ich dahin geflogen und habe diese Leute kennengelernt und ich wusste ja noch gar nicht, wer das ist. Und es war eine große Veranstaltung, wo alle möglichen Leute da waren, also eine große öffentliche Veranstaltung auch, wo diese Firma dabei war. Und ich dachte, ich kriege jetzt bestimmt so eine Art Presseausweis oder irgendwas, womit ich da überhaupt bis zu denen durchkomme, dass ich denen erklären kann, wer ich bin und mich hier an irgendwen wenden soll. Und als ich zu diesen Leuten durchkam, da haben die mir schon das Wort aus dem Mund genommen und haben gesagt, ja, wir wissen, wer du bist. Also die haben gleich meinen Namen gesagt und sagen, schön, dass du da bist. Und ich war so baff, weil die haben mehrere hundert Leute, die für ihre Produkte irgendwie werben. Und da sind bekannte Leute dabei. Also ich bin wahrscheinlich das kleinste Licht davon allen. Aber ich war so baff, und das haben die mir angemerkt, und ich war so baff, dass die wissen, wer ich bin. Und dann haben die gesagt, natürlich, wir kennen doch die Leute, die zu unserer Firmenfamilie gehören. Wir wollen alle Leute kennenlernen, die zu unserer Familie gehören. Das fand ich erstaunlich bei so einer großen Firma. Wenn ihr euch jetzt mal überlegt, wo ihr vielleicht irgendwie Mitglied seid oder wo ihr irgendwo dazugehört, Eduard Adam hat mal ein schönes Beispiel gebracht vom VW-Werk in Wolfsburg. Gut, das ist natürlich viel, viel größer. Aber er kam nicht rein, weil er seinen Ausweis nicht dabei hatte und weil natürlich der Pförtner nicht wusste, wer das ist. Da kann ja jeder kommen. Wenn ihr ein Facebook-Konto habt oder irgend sowas, der Gründer von Facebook, der noch lebt, ich glaube nicht, dass es den großartig juckt, wenn irgendjemand Neues zu seiner Familie dazukommt, zu seiner Facebook-Familie, oder dass er das irgendwie noch im Auge behalten kann. Aber so ist es mit Gottes Familie. Da sind wir nicht anonym. Weil Gott uns begegnen möchte, weil Gott merkt, wenn sich jemand ihm zuwendet. So wie bei der Berührung von dieser Frau. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie viele Christen es gibt und wie viele Menschen sich tagtäglich an Gott wenden, natürlich lässt sich das nicht mit einer weltlichen Firma vergleichen und sowieso nicht mit Menschen, weil Gott natürlich da ganz anders ist. Aber er nimmt sich für jede Begegnung Zeit, und er spürt sofort, wenn jemand Neues zu seiner Familie hinzukommt. Und auch Jesus als Mensch hat das gleich gemerkt. Und er handelt hier als Mensch. Er muss sich umdrehen, um die Frau zu sehen. Ja, das ist menschlich. Er dreht sich um die Frau wirklich zu sehen. Er möchte mit dieser Frau wirklich sprechen. Und er fragt auch, wer hat mich berührt? Man könnte sich ja denken, ja, Gott weiß ja eigentlich, wer ihn berührt hat. Aber er fragt trotzdem, wer hat mich berührt? Er möchte diese Begegnung mit jedem Einzelnen. Und er nimmt sich Zeit. Er ist ja eigentlich auf dem Weg zu einer anderen Heilung, zu der er gerufen wurde, die er eigentlich vollbringen wurde. Und da drängt echt die Zeit. Da ist ein Mädchen, das liegt im Sterben. Aber er nimmt sich die Zeit, um jemanden zu begegnen, der zu ihm kommt. Und am Ende hält es ihn auch nicht auf, dass dieses andere Mädchen in der Zeit gestorben ist. Weil für Gott ist es eine Kleinigkeit. Und er hat auch das unter seiner Kontrolle, kann auch dieses Mädchen wieder aufwecken. Wir sind keine anonymen Familienmitglieder bei Gott. Und Gott möchte uns begegnen. Dazu möchte ich eine Stelle lesen, die jetzt zum Muttertag schön passt. Die steht in Jesaja 66, Vers 13. Jesaja 66, 13. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Also dieser erste Teil, um den geht es mir. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Das sagt Gott uns zu. Wir haben oft das Bild von Gott als Vater. Ich glaube, dass hier bewusst Mutter steht, weil Vater auch oft so ein Respektbild hat, was ja auf Gott auch zutrifft. Aber von seiner Mutter getröstet zu werden, ich glaube, jeder, der eine Mutter hat, weiß, was das für eine besondere Sache ist. Da geht es um Begegnung, da geht es um Verständnis und da geht es nicht unbedingt darum, nur einen Ratschlag zu holen oder irgendwie durchs Leben geleitet zu werden. Von seiner Mutter getröstet zu werden, heißt wirklich eine Art von Begegnung. Überlegt euch mal, vielleicht seht ihr eure Mütter heute Nachmittag, am Muttertag, ich hoffe es für euch. Überlegt euch mal, ob euch was einfällt aus eurer Kindheit. So eine Begegnung, wo euch eure Mutter begegnet ist. Es kann eine ganz banale Sache sein, die vielleicht eure Mutter längst vergessen hat. Aber ihr kommt und wendet euch mit irgendeinem Gebrechen und ihr bekommt viel mehr. Ihr bekommt nicht nur die Lösung für euer Problem, wie die Frau, die geheilt wird, sondern ihr bekommt jemand, der sich umdreht, der euch versteht, der sich euch zuwendet und der euch begegnen möchte. Erster Mose 16, Vers 13, da steht es auch nochmal. Moment, ich habe hier, glaube ich, die falsche Stelle rausgeschrieben. Doch 16, Vers 13. Du bist der Gott, der mich sieht, steht hier. Du bist der Gott, der mich sieht. Das passt wunderbar zu dieser Stelle, wo Jesus sich umdreht. Und es passt auch wunderbar zu diesem Bild der Mutter. Ja? Weil Mütter sich auch Zeit nehmen, um uns zu begegnen, wenn wir ein Problem haben. Und sie begegnen uns in einer ganz eigenen Art und Weise. Der dritte Punkt, der mir hier wichtig ist, ist das Bekennen. Mut zum Glauben, das heißt für mich nicht nur Mut, selber an etwas zu glauben, sondern es heißt auch, diesen Glauben zu zeigen. Alles, was zu einem Glauben dazugehört. Und auch wenn das hier vielleicht in Markus nicht explizit geschrieben steht, glaube ich, dass Jesus sich ganz bewusst vor dieser versammelten Menge zu der Frau umdreht und sie dieses Zeugnis geben lässt, dass die Frau diese Geschichte nochmal erzählen soll. Ich meine, Gott weiß, warum sie sich ihm zugewandt hat, aber er möchte, dass sie diese Geschichte erzählt vor der versammelten Menge, und es steht ausdrücklich auch da vor der versammelten Menge, weil damit etwas bezeugt wird. Und Jesus sagt öffentlich vor allen Menschen zu ihr, dein Glaube hat dir geholfen. Und so ein Glaube, den wir an Christus haben, soll auch immer zur Nachfolge führen, beinhaltet immer Nachfolge. Diese Frau muss so froh und dankbar gewesen sein, dass sie hoffentlich nicht anders konnte, als Gott dafür zu preisen. Und ich glaube, Jesus gibt ihr indirekt auch diesen Auftrag. Er sagt zu ihr, wer hat mich berührt? Du, erzähl mal. Erzähl mal, was dir widerfahren ist. Sag es auch den anderen. Und die Geschichte geht ja weiter. Ich habe eben die Verse, also die Rahmengeschichte geht noch weiter. Vers 35, Markus 5, Vers 35. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter, die Tochter, um die es am Anfang ging, für die sich Jesus eigentlich auf den Weg gemacht hat, ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Hier ist schon wieder, also Zweifel, oder es ist ja klar, sie ist gestorben, jetzt kann eigentlich niemand mehr was tun. Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist der Untertitel sozusagen, den ich hier unter die Überschrift geschrieben habe, weil das bringt es für mich so stark auf den Punkt, dieses ganze Glaubensleben. Fürchte dich nicht, glaube nur, heißt nicht nur in einem bestimmten Leid darauf zu vertrauen, dass Gott uns hilft, sondern es heißt, seinen Glauben auf seinen Glauben wirklich zu setzen. Und alle diese Punkte beinhaltet es. Seinem Gott etwas zuzutrauen, das heißt Glauben, seinem Gott auch zu begegnen, das geschieht durch den Glauben, und das auch zu bekennen, was er getan hat. Und das sagt Jesus hier an zwei Stellen. Der Glaube ist es, der euch gerettet hat. Der Glaube ist es, der diese Wunder vollbringt. Und diesen Glauben, den sollen wir auch zeigen, den sollen wir auch bekennen. Wir sagen Gott in unserem Leben, ich komme mit meinem Leben nicht mehr klar. Ich stelle mein Leben unter deine Führung. Und wir sollen davon erzählen, wir sollen dafür Zeugnis sein. Wenn du heute Morgen hier sitzt, also so lange predige ich nicht mehr, und du kennst diesen Jesus noch nicht so, wie du deine Mutter kennst, wenn du hier vielleicht zu Gast bist und du weißt genau, worüber ich spreche, wenn ich über diese Beziehung zur Mutter spreche, wenn ich darüber spreche, was es heißt, seiner Mutter zu begegnen, wenn wir im Leben vielleicht nicht mehr weiter wissen. Wenn du das kennst, aber du kannst das nicht auf Jesus übertragen, dann frag danach, dann sprich mit jemandem aus der Gemeinde, mit Leuten, die du hier kennst, mit Leuten, mit denen du hergekommen bist, mit einem von uns hier vorne. Sprich und frage nach, was das heißt. Weil diese Erfahrung, die wünsche ich jedem von uns, dass man diese Begegnung mit Gott, mit Jesus, dass man das erfährt. Und dass man diese Art des Glaubens kennenlernt. Ich denke, mit dem Gedanken kann ich schließen. Ist schon 10:10. Denkt mal daran heute, wenn ihr Muttertag feiert, ob ihr euren Gott genauso wahrnehmt, ob ihr euch ihm genauso zuwendet, wie ihr euch als Kinder eurer Mutter zugewandt habt. Das wünsche ich uns allen. Amen.
Ja, lasst uns zum Abschluss noch aufstehen.